Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, freue mich, dass ihr alle da seid. Und freue mich, dass wir wieder einen schönen Tag haben, um auch unter einem schönen äußeren Rahmen auf das Wort unseres Gottes und Vaters zu hören. Wir betrachten ja das Herz des Menschen nach der Schrift. Und wir hatten, weil man eben die Teile des Menschen, Geist, Seele und Leib, einfach nicht stur getrennt betrachten kann, bei der ersten Betrachtung auch einen Exkurs zur Seele gemacht. Und ich bin dann etwas durcheinander gekommen, ja, weil ich habe es ja auch befürchtet bei der Vorbereitung, dass man dann natürlich ein Riesenfass aufmacht und womöglich mehr Fragen übrig bleiben als solche, die beantwortet werden. Aber das ist ja gut so, und so ist ja jeder in die Verantwortung genommen, ja, das Gehörte an der Schrift zu prüfen, festzuhalten, ja, was er für gut empfindet zunächst, und das in sich aufzunehmen, was das Wort zu dem Thema sagt. Ja, nicht die Begleitworte sind entscheidend, sondern was die Schrift sagt. Und da müssen wir immer wieder unseren Denkrahmen verändern. Ja, der ist ja zunächst mal so klein und finster von Natur aus, und Gott muss diesen Denkrahmen erweitern, sodass unsere Gedanken die ganze Breite, Höhe, Tiefe und Länge, ja, ausdenken kann, ja, dass unser Herz damit kommt. Von der Seele hatten wir festgestellt, dass der Leib wohl nach der Schrift das Organ der Seele ist. Ja, die Seele ist das, was den Leib bedient als Organ. Die Seele macht auch die Person oder die Persönlichkeit aus und ist das Kostbarste, was der Mensch in sich hat, von Gott gegeben. Dann ist die Seele nach vielen Stellen der Sitz der Empfindungen. Und es ist auch die Seele des Menschen, die sich versündigt, die sich also verirrt. Und damit, wenn sie sündigt, dann ist sie unter die Sünde verkauft. Und deshalb muss sie losgekauft werden. Und das kann nur durch eine sündlose, reine Seele geschehen. Und deshalb hat der Sohn Gottes mit seiner Seele alle der Sünde an die Sünde verkauften Seelen losgekauft, dadurch, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und durch die Herrlichkeit des Vaters wieder auferstehen konnte, ja, und damit der Tod ihn nicht halten konnte.
Losgekauft von Satan.
Von Satan, ja. Nun kehren wir zum Herzen des Menschen, zu unserem Generalthema zurück, wollen aber das bisher Erkannte und Betrachtete gegenwärtig halten, da eben Herz und Seele in uns zusammenwirken und beide unter unser Verhalten nach draußen in unsere Umgebung bestimmen. Nach der Schrift steht das Herz für den Ort der gedanklichen Vorgänge, die dann zu verbalen Äußerungen und auch Handlungen, eben Sehen, Hören und Tun, führen. Das Böse im Menschen etwa entsteht also genau dort. Damit ist das Herz im Zentrum unserer Persönlichkeit. Böse Entwicklungen im Herzen der Menschen begannen schon weit vorne in seiner Geschichte, namentlich mit dem Fall Adams. Ein erstes grenzwertiges Maß erreichten die Gebilde der Herzen der Menschen zur Zeit vor der Sintflut. Und da lesen wir in 1. Mose 6, Vers 5, und Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Nach der Flut begrenzt Gott sein weiteres Gerichtshandeln am Menschengeschlecht genau aufgrund dieser Tatsache, indem er in 1. Mose 8, Vers 21 sagt, und Jehova roch den lieblichen Geruch des Brandopfers, das der Noah dort gegeben hat. Und Jehova sprach in seinem Herzen, Nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Gebilde des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Also diese Form des Gerichtes, der globalen Flut, wird Gott nicht mehr bringen, ja, weil eben das Herz des Menschen verdorben ist. Und das ist eine Tatsache, die tut uns schon weh, ja, weil wir haben doch auch gute Gedanken, ja, meinen wir. Ja. Und das zu akzeptieren, das geht eigentlich nur mit Hilfe des Geistes Gottes, der uns zu dieser Überzeugung bringt, dass das stimmt. Weil bevor wir nicht überzeugt worden sind von dieser Tatsache, gibt es keinen Neuanfang. Israels Abweg ist nach der folgenden Stelle Gedanken- und Herzenssache. In Jeremia 18, Vers 12 sagt Gott: Aber sie sagen, es ist umsonst, denn unseren Gedanken wollen wir nachgehen und ein jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Der Herr Jesus wiederholt diese Tatsache aus 1. Mose 6 und 8, Israel gegenüber in Matthäus 15, 18 und 19. Dort sagt er: Was aber aus dem Munde ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und der Herr zitiert eben da unter anderem in der Parallelstelle Markus 7, Vers 2, was wir jetzt nicht lesen, auch Salomo aus Prediger 9, Vers 3, wer sich das aufschreiben möchte. In Matthäus 12 sagt er: Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und die Pharisäer haben ja gesagt, ja, die Jünger waschen die Hände nicht und das macht sie unrein. Ja. Und der Jesus sagt, es macht niemand unrein mit ungewaschenen Händen essen, sondern was aus dem Herzen kommt, das macht den Menschen unrein. Wir sehen schon, wie schief ja, die Interpretation der Pharisäer war. Paulus beschreibt unseren alten Zustand daher konsequent mit den Worten in Epheser 2, indem er dort sagt: In welchen ihr einst wandelten nach dem Äon dieses Kosmos oder nach dem Zeitlauf dieses Kosmos, dem Zeitgeist könnten wir übertragen, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Indem auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir die Willensäußerungen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Das heißt, es gibt offensichtlich Willensäußerungen, die aus unserem Fleisch kommen, ja, aus dem natürlichen Leib. Und dann gibt es noch Gedanken. Ja. Und das zusammen bestimmt das Reden und das Handeln des Menschen. Und das macht ihn gut oder böse. Salomo fasst das bisher Gelesene sehr treffend zusammen in dem Vers, Sprüche 27, Vers 19: Wie im Wasser das Angesicht dem Angesicht entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Das heißt, der Mensch erscheint so, wie sein Herz ist. Auch wenn er versucht, natürlich viele Gedanken in seinem Herzen verborgen zu halten, so kann man sagen, so wie der Mensch nach außen in Erscheinung tritt, so ist sein Herz. Wir haben auch jetzt gleich keine Schwierigkeit, wenn ich jetzt vorwegnehme, indem ich sage, dass natürlich Gott nicht nach dem Äußeren richtet. Weil das Äußere ja nur das Zweite ist. Das Erste ist ja, was drinnen passiert. Also muss Gott sich mit dem beschäftigen, was im Herzen des Menschen vorgeht. Das, was nach draußen geschieht, das ist sekundär in seiner Beurteilung. Das werden wir auch noch im Detail jetzt im nächsten Punkt sehen. Der zweite Unterpunkt heute ist überschrieben: Gott allein sind die Herzen aller Geschöpfe völlig offenbar. Für unseren Gott sind alle Geschöpfe Gläsern, nichts ist ihm verborgen. Und das ist einerseits durchaus erschreckend, wenn man sich das bewusst macht. Auf der anderen Seite, und das hat auch der Jörg in seiner Einleitung betont, ist es auch unsagbar tröstlich. Wüssten wir das nicht, dann könnte uns wahrhaftig die nackte Angst beschleichen, ob das alles mit uns und mit dem Kosmos wirklich ein göttliches Ende nimmt. Denn unser Gott müsste eine Feuerwehraktion nach der anderen starten, weil er ständig auf unvorhergesehene Aktionen seiner Geschöpfe in der Welt reagieren müsste, wüsste er nicht, was da drinnen vorgeht. Und das daraus ergebende Fiasko wäre unüberschaubar und zugleich unlösbar. Weil Gott müsste ja immer seinen Geschöpfen hinterherhinken, indem er von außen guckt, was machen die jetzt alle, was mache ich denn auch jetzt, wenn da irgendwas läuft, was er gar nicht eingeplant hätte. Ja, ihr seht schon, wir kommen mit den Gedanken unseres Herzens sehr schnell zu dem Plan Gottes, ja, zu dem Ablauf der Weltgeschichte. Und da werden wir dann in den folgenden Stunden noch eingehend uns damit auseinandersetzen müssen. In Psalm 33 sagt David in den Versen 13 bis 15: Jehova blickt von den Himmeln herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung, also außerhalb des Kosmos, schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der da bildet ihr Herz allesamt, der da merkt auf alle ihre Werke. In Psalm 53 sagt David, Vers 2 und 3, Gott hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt verderbt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Nach Vers 3, also dem letzten, hat Gott wirklich keinen zu beurteilen vergessen. Ja, sein Herz zu erforschen, denn sonst müsste er sich eines Tages genau von diesem Geschöpf, das er vergessen hätte zu beurteilen, eine entsprechende Anklage gefallen lassen. Dann würde er sagen, ja, ich habe doch aber so und so viele gute Sachen gedacht. Und das ist natürlich undenkbar, sonst wäre er nicht Gott der Allerhöchste, noch der Allmächtige, der über alles erhaben Thronende. In Sprüche 15, Vers 11 lernen wir von Salomo: Scheol und Abgrund sind vor Jehova. Wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Das heißt, alles, was da im Scheol abläuft, ja, das ist ihm gegenwärtig. Und viel mehr noch das, was im Herzen der Menschen abläuft.
Auch existent.
Ja, natürlich existent vor ihm. Man sieht hier, dass sogar eben Gott das, was im Herzen der Menschen abläuft, viel wichtiger ist als das, was im Scheol abläuft. Ja, weil es steht da viel mehr das, was im Herzen der Menschenkinder passiert. In Jeremia 32, 17 bis 19, da lesen wir Folgendes. Ach, Herr Jehova, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht, durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir zu wunderbar oder unmöglich. Der du Güte übst an Tausenden und die Ungerechtigkeit der Väter vergiltst in den Busen derer Kinder nach ihnen. Du großer, mächtiger Gott, dessen Name Jehova der Heerscharen ist, groß an Rat, mächtig an Tat, du, dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Handlungen. Nach dem Vorhergelesenen müssen wir die Frucht seiner Handlungen in das Herz verlegen, ja, weil dort geschieht ja quellenmäßig, ursprünglich, was nach draußen passiert. Das heißt, das Ergebnis, was nach draußen ist, kommt. Das ist schon bereits ein Ergebnis, das mal im Herzen abgelaufen ist. Denn dort plane ich ja im Detail, was ich tun will. Alle Wege der Menschenkinder sind unserem Gott gegenwärtig. Nicht nur ein paar vielleicht politisch wichtige oder nur die von öffentlich einflussreichen Leuten wie Könige, Staatsmänner oder Wirtschaftsgrößen, sondern eben alle. Wohl dem, der es so glaubt und akzeptiert. Auch konnte der Herr Jesus während seiner Erdentage in die Herzen seiner Gegenüber schauen und die Gedanken dort völlig lesen. Eine Kostprobe nehmen wir und werden später noch in einem eigenen Punkt verschiedene andere noch zusammen betrachten. Markus 2, 6 bis 8. Da hat der Herr Jesus am Sabbat in der Synagoge einen Menschen geheilt. Und da lesen wir, etliche aber von den Schriftgelehrten saßen da selbst und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser also? Er lästert, wer kann Sünden vergeben als nur einer, Gott? Und alsbald erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie also bei sich überlegten. Ja. Die Pharisäer haben keinen Ton geredet, sondern nur in ihrem Herzen, ja, sind Gedanken geformt worden. Und der Herr Jesus in seinem Geist hat gesehen, was die denken. Diese und die anderen Stellen zu diesem Thema sind auch ein Nachweis für die Gottessohnschaft unseres Herrn. Denn ein normaler Mensch kann niemals die Überlegungen im Herzen seines Gegenüber erkennen. Manchmal verraten wir uns zwar durch Mimik und kaschierte Rede oder durch unser Handeln, was wir wirklich denken. Aber die genauen Abläufe der Gedanken im Herzen unserer Mitmenschen sehen wir nicht. Ja, zum Glück sind sie verborgen. Gott bringt sie allerdings eines Tages alle ans Licht, damit man dann, wenn der Herr gekommen sein wird, restlos alle Lebenssituationen gänzlich einordnen und beurteilen kann. Und das ist unserem Gott sehr wichtig. Er will ganze Klarheit haben. Ein Wort von Salomo hierzu in Prediger 3, Vers 15. Da finden wir, was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen und Gott sucht das Verdrängte wieder hervor. Und Paulus erklärt, was zur richtigen, gottgemäßen Beurteilung aller Vorgänge im Kosmos entscheidend ist, in 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilet oder richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch a. das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und b. die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Wenn Gott die beiden Vorgänge offenbaren kann, dann kann er sie auch lesen, jederzeit. Und was noch viel wichtiger ist, das Verdrängte muss heraus, um erkannt, verarbeitet, geheilt und damit erledigt zu werden. Nebenbei, was würde das Hervorholen verdrängter Dinge in unserem Leben sonst für einen Sinn haben? Wenn etwa unerklärliche Nöte in unserem Leben sind, kann das in nicht wenigen Fällen an längst Verdrängtem liegen, das uns dann durch Gebet und Flehen oder dass der Herr einmal direkte Weissagung schenkt, es hervorkommt, ja, dass es ausgesprochen, dass es damit, dass man und wir uns davon lossagen und dann in unserer Seele genesen können. Ja, das kann schon hier auf dieser Erde passieren. Und wenn wir Unerklärliches in unserem Leben haben, dann dürfen wir auch von diesem Gebrauch machen, dass Gott das Verdrängte hervorbringen kann, ja, offenbaren kann, um es zu lösen. Auch der Herr konnte damals in Menschengestalt zum Beispiel verstockte Herzen erkennen. Ja? Also Herzen, die durch irgendwelche Einflüsse verstockt wurden. Wir lesen da in Markus 3 zum Beispiel, der ging wiederum in die Synagoge und es war da selbst ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten ihn auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, auf dass sie ihn anklagen möchten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stehe auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, zu den Pharisäern, ist es erlaubt, an den Sabbaten Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu erretten oder zu töten. Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung oder Verblendung ihres Herzens. Und er spricht zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder hergestellt. Ja, der Herr hat also ganz klar erkannt, die Pharisäer haben sich in ihrem Gedanken in eine Sackgasse begeben. Und das nennt man Verstockung, da gab es kein Zurück mehr. Zunächst, weder unserem Gott und Vater noch unserem Herrn Jesus Christus können wir daher irgendetwas vormachen. Salomo sagt in seinem Gebet bei der Tempeleinweihung in 1. Könige 8, Vers 39, so höre du im Himmel der Stätte deiner Wohnung und vergib und tue und gib einem jeden nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Und das ist eine sehr kostbare Stelle, ja, weil wir da wissen, nur unser Gott kennt wirklich unser Herz. Keine Finsternis, kein Dämon, niemand kann direkt in unser Herz schauen. Sehr kostbar. Lukas 16, Vers 14 und 15, da redet der Herr Jesus zu den Pharisäern, die alles hören, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, welche geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Also Gott kennt die Herzen. Und aus den gelesenen Stellen folgen wollen wir uns einen Merksatz aufstellen. Und zwar, Gott allein erforscht und kennt das Herz der Menschenkinder. Kein anderes Geschöpf. Sehr wichtig, wenn wir das festhalten. Und Gott prüft den Inhalt unserer Herzen und die Beweggründe zu allen Entscheidungen, auch die, welche unser Herz nie verlassen, willentlich oder dadurch, dass Gott es verhindert. In Psalm 7, 8 und 9, da lesen wir, Jehova wird die Völker richten. Richte mich oder urteile über mich, Jehova, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die bei mir ist. Lass doch ein Ende nehmen die Bosheit der Gesetzlosen und befestige den Gerechten. Es prüft ja Herzen und Nieren der gerechte Gott. Ja, man sieht, also Gott, nur Gott kann eigentlich eine gerechte Prüfung vornehmen. Niemand anders, ja, weil er eben in unser Herz reinsieht. Und nur dort, was dort passiert, ist die absolute Wirklichkeit von uns Menschen. Psalm 44, Vers 20 und 21, da heißt es, wenn wir vergessen hätten den Namen unseres Gottes und unsere Hände ausgestreckt zu einem fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen, denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Es gibt also Dinge, die eben unser Herz gar nicht verlassen. Geheimnisse unseres Herzens. Und die kennt aber unser Gott. Und die muss er auch wissen, das werden wir noch lernen. Und Gott muss daher nicht lange herumlaborieren mit seinen Geschöpfen. Er weiß es einfach, was da drin ist. So simpel ist es. Der Mensch muss immer Versuche anstellen, um gucken, was nach dem Versuch sich ein Ergebnis ergibt. Das muss Gott nicht. Denn Gott sieht hinein in die Quellgebiete und weiß, was rauskommt. Im Psalm 139 können wir das lesen. Da sagt der David unter anderem, von David ein Psalm steht da oben drüber als Überschrift. Jehova, du hast mich erforscht und erkannt. Oder man kann es auch wiedergeben nach der hebräischen Zeitform. Du erforschest mich und kennst mich. Ja, beides ist Inhalt der entsprechenden grammatischen Form. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort der Zunge, das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Jehova, du weißt es ganz. Erschreckend einerseits, ja, für den, der irgendwas Böses ausheckt, und ungemein tröstlich, ja, für uns, weil wir wissen, unser Gott kennt uns komplett und er weiß dann auch, was wir brauchen. Das ist die andere Seite dieses kostbaren Verses. Nun, im nächsten Unterabschnitt möchte ich noch ein paar Stellen zu dem Thema lesen. Jesus konnte auch während seines Erdenwandels in das Herz der Menschen sehen. Eine Kostprobe oder zwei haben wir bereits gesehen. Wir fangen an mit Matthäus 9, Vers 3 und 4. Ja, Jesus, das werden wir feststellen, der hat mitunter ziemlich schonungslos und unangenehm offen ausgesprochen, was da Menschen in ihren Herzen so gedacht haben. Und es war nicht immer zur Freude der Betroffenen. Matthäus 9, 3 und 4. Und siehe, etliche von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, also im Innern, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denket ihr Arges in euren Herzen? Oder in Matthäus 12, 24, 25. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Baalzebub, Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das wieder sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das wieder sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen. Das heißt, der Herr Jesus wusste, was sie denken. Und deshalb hat er darauf geantwortet. Das hatten die Pharisäer offensichtlich im Verborgenen ihrer Herzens gesagt. Lukas 9, 46 und 47, da heißt es von den Jüngern, es stand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größere unter ihnen wäre. Als aber Jesus die Überlegung ihres Herzens sah, nahm er ein Kindlein und stellte es neben sich. Ja, und er hat dann darüber einiges gesagt. Für den Herrn war damals und ist heute natürlich auch der Glaube von Menschen sichtbar. Denn Paulus bezeugt in Römer 10, Vers 10, und da lernen wir wieder etwas Wichtiges über unser Herz, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zur Errettung. Also im Herzen ist auch der Glaube angesiedelt. Nicht in den Gefühlen, dann wäre es fürchterlich um unseren Glauben bestellt, sondern in unserem Herzen, dort wo die gedanklichen Entscheidungen ablaufen. Und da gibt es ja diese Stelle, wo der Herr Jesus in einem Haus war und die Leute mit einem Kranken nicht zu ihm rein konnten, dann haben die Leute das Dach abgedeckt und haben den Kranken von oben her mitten in die Versammlung sozusagen reingebracht. Und dort lesen wir in Markus 2, Vers 5, als Jesus aber ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Eine ganz besonders kostbare Stelle über die Fähigkeit unseres Herrn, in die Herzen zu sehen. Ja, das finden wir in der Geschichte des Hauses, wo er im Haus des Pharisäers Simon eingeladen war. Und da lesen wir die Schlüsselverse in Lukas 7, 39 und 40. Und ich wünsche mir, ja, dass wer Interesse hat, der möge bitte immer auch so um diese genannten Stellen mal herumlesen. Da finden sich noch weitere wichtige Informationen, die wir jetzt in der Versammlung nicht lesen können. Also Lukas 7, 39 und 40. Als es aber der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für ein Weib es ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und da war ja diese Frau gekommen, hat mit ihren Tränen die Füße des Herrn benetzt, also abgewaschen, und dann mit der Salbe, die sie mitgebracht hat, gesalbt. Und der Simon hat gedacht, das ist ja wieder typisch, ja. Wenn der ein Prophet wäre, dann hätte er sich das verwahrt von der. Denn das war eine entsprechende Frau. Ja. Und jetzt wollen wir mal ganz genau hinhören, was da steht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm. Das heißt, der Herr Jesus hat praktisch das Gespräch in dem Herzen des Simon gesehen. Und jetzt hat er direkt auf sein Reden im Herzen geantwortet. Das ist kostbar, ja. Der Herr Jesus kann das. Freuen wir uns darüber. Er antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber spricht: Lehrer, sage an. Und wir wissen ja, dass er dann nicht so arg gut weggekommen ist in der Geschichte. Das könnt ihr bitte selber nachlesen. Das heißt, der Herr Jesus beantwortet Simons Gedanken in seinem Herzen und mit dem Gleichnis der beiden Schuldner. Und er hatte da den Herrn Jesus nicht einmal die Mindestgeste erwiesen, nämlich ihm seine Füße zu waschen. Da musste dann die Frau kommen und das mit ihren Tränen tun. Nebenbei bemerkt, hat der Herr Jesus auch wohl in dem Herzen dieser Frau den Glauben gesehen, der sie dahin getrieben hat in seine Gegenwart. Denn sie muss wohl erfasst haben, dort werde ich das los, was an Last in meinem Leben ist. Und er hat den Glauben dieser Frau gesehen. Sie wusste, der nimmt mir meine Schuld und meine Seelennot weg. Und daher sagt er zu ihr in Vers 48, deine Sünden sind vergeben. Denn es waren ja viele. Der Simon hat schon richtig geurteilt. Es war eine entsprechende Person. Aber er wusste die Beweggründe dieser Frau nicht. Und deshalb hat er dumme Gedanken darüber gehabt. Das passiert uns doch hin und wieder auch, dass wir einfach in unseren Gedanken Dinge annehmen, die sich nachher als falsch erweisen. Und in Vers 50 sagte Herr Jesus schließlich dann: Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Ja, das heißt, die Frau ist durch Glauben in die Gegenwart dieser Öffentlichkeit gegangen, wo jeder wusste, was für ein Typ von Frau sie war. Und dieser Glaube hat ihr geholfen. Bei der Heilung des Menschen wird also das berücksichtigt, was in dem Herzen des Einzelnen vorgeht. Ja? Und dort knüpft der Herr Jesus auch an. Und jeder von uns, der zum Glauben gekommen ist, der weiß das ja schließlich auch. Ja. Und ich habe oft in meinem Leben auch erfahren, ja, dass Gott mir Gedanken ins Herz gegeben hat. Er hat also Fragen in meinem Herzen direkt beantwortet, wo ich nachher wusste, das waren nicht meine Gedanken, sondern die hat mir der Herr in dem entsprechenden Moment gegeben. Hier zeigt sich, wenn wir diese Stellen betrachten, die Vollmacht des Gottessohnes, die Vollmacht des Geistes, die er trotz der äußeren Niedrigkeit hatte, als er unter seinem Volk Israel gewandelt hat. Kaum einer hat dies erkannt, nur die Unmündigen und denen es der Vater offenbarte, nach Matthäus 11, 25 folgende. Jetzt kommt der vierte Unterpunkt mit der Überschrift Zensur Gottes. Und das ist der heikelste Punkt unserer Betrachtung überhaupt. Ja. Und was daraus folgt, werden wir dann in den restlichen Versammlungen, die wir zu dem Thema haben werden, noch im Detail betrachten müssen. Also ich möchte auch noch um Geduld bitten. Ich kann jetzt nicht alle Fragen, die jetzt gleich sich auftürmen werden, beantworten. Also Zensur Gottes. Nach der Schrift fallen, das haben wir gesehen, im Herzen der Menschen die Entscheidungen für das Handeln. Dort entstehen die Pläne für nahe und ferne Zukunft unseres Lebens. Was aber aus dem Herzen dann nach draußen kommt, Wort oder Werk, unterliegt der Zensur oder auch der Genehmigung Gottes. In 5. Mose 11 lesen wir dazu die Verse 16 bis 21. Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweichet und anderen Göttern dienet und euch vor ihnen niederbeuget. Vers 18 lese ich jetzt weiter. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie zum Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein. In Hiob 17, Vers 11 sagt der Hiob in seiner Verzweiflung und Krankheit, meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Und da sehen wir, dass das, was in meinem Herzen abläuft, eben tatsächlich mein Eigentum ist und dass ich da offensichtlich große Freiheit habe, zu tun und lassen, was ich will, aber eben nur in meinem Herzen. In Psalm 95, Vers 10 lesen wir von Israel, 40 Jahre hatte ich Ekel an dem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzen sind sie, aber sie haben meine Wege nicht erkannt. Und nun die Zentralstellen über die Zensur Gottes in Sprüche 16, Vers 1. Die hat uns auch der Jörg ja zu Anfang vorgelesen. Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, aber die Antwort der Zunge kommt von Jehova. In 16, 9. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Aber Jehova lenkt seine Schritte. Das heißt, dass der Mensch nach draußen eben weder sagen noch tun kann, was er wirklich will. Zumindest nicht alles. Und dass er in seinem Reden und in seinem Handeln von Gott selber begrenzt wird. In Sprüche 19, 21 lesen wir, viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Jehovas, er kommt zustande. Das bedeutet, dass ich in meinem Herzen meinetwegen 1000 Gedanken habe und nur 20 von denen genehmigt mir Gott zu reden und zu tun. Ja, dann muss ich ja zu der Frage kommen, ja, dann ist ja eigentlich völlig egal, was ich mach. Ja? Wenn Gott mich sowieso begrenzt, ja? Lassen wir die Frage mal stehen im Raum, wir werden die noch beurteilen und behandeln. Wir merken uns als Zusammenfassung dieses Abschnitts, das Geschöpf kann im Herzen tun und lassen, was es will. Aber was nach draußen in Wort und Werk ausgeführt wird, unterliegt der Genehmigung Gottes. Oder ganz kurz formuliert, der Mensch kann wollen, was er will, aber nicht tun, was er will.
Jetzt darf ich mal was sagen, gilt das nur für die Gläubigen oder auch für die Ungläubigen?
Das gilt grundsätzlich. Grundsätzlich, ja. Und ihr seht, jetzt habe ich wieder ein Fass mit Fragen aufgemacht, ja. Und die werden wir nicht alle beantworten, auch nicht in den beiden Stunden, die noch kommen. Aber wir werden einige Antworten bekommen, die uns ja in die Ruhe Gottes einführen zu diesem Thema, sodass wir die übrigen Fragen getrost übrig lassen können, bis der Herr kommt, wo er dann Klarheit schafft, wo er auch die Einflüsse der Finsternis und die Ratschläge der Herzen eben offenbart. Der nächste Punkt, das ist der Ansatz zur Lösung dieser Fragen, die sich da jetzt auftun. Im fünften Unterpunkt, Gott beurteilt und führt Menschen grundsätzlich, nachdem er ihr Herz kennt. Ja? Also wenn Gott in unser Leben eingreift, dann greift er entsprechend unserer eigenen Gedanken und Erfindungen unserer Herzen in unser Leben ein. Er fährt nicht einfach drüber weg, ja, wie wenn es uns gar nicht gäbe, ja, dann hätten wir ja auch keine Verantwortung, sondern er handelt mit uns immer, nachdem er unser Herz kennt. Wir hatten eben in dem letzten Abschnitt gesehen, dass der Mensch tatsächlich in seinem Herzen tun und lassen kann, was er will. Er kann sich alle möglichen Sachen zusammendenken, aber schon was er redet und erst recht was er tut, unterliegt der Zensur Gottes. Und das bedeutet, wenn wir jetzt konsequent weiterdenken, dass Gott nur das, dass nur für das, was der Mensch in seinem Herzen ersinnt, er vor Gott Verantwortung tragen kann. Das heißt, Gott macht mich nicht für meine Handlung verantwortlich, sondern er macht mich verantwortlich bezüglich der Entscheidung in meinem Herzen zu dieser Handlung. Denn ihr kennt es alle aus eurem Leben, ihr habt euch schon tausend Sachen vorgenommen und es ist nichts draus geworden, aus irgendwelchen Gründen. Aber all die Entscheidungen, die Überlegungen der Herzen, die sind ja alle gelaufen. Und man kann sich, der eine oder andere kann sich sicher auch noch mal an eine Situation erinnern, wenn ich den treffe, dann sage ich ihm ganz ordentlich die Meinung. Und dann kam der und man hat ihm nichts gesagt, ja, aus irgendwelchen Gründen. Ja, oder man hat schon gesagt im Herzen, den bringe ich um, wenn ich den sehe. Ja. Und dann, was beurteilt jetzt Gott eigentlich? Ja, wenn er jetzt verhindert, dass ich den umbringe, dann habe ich ihn ja in meinem Herzen schon umgebracht. Ja. Und der Herr Jesus, ihr kennt die Sache mit dem Ehebruch, ne, der sagt in der Bergrede, ihr wisst, dass zu den Vätern gesagt ist, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer eine Frau anzieht, ja, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das bedeutet, der Ehebruch nach draußen, der muss gar nicht mehr stattfinden, weil der ist schon da gewesen und Gott hat es verhindert, offenbar, ja, nach draußen, dass da alles passiert, was ich mir überlege. Deshalb bin ich für das verantwortlich, was ich überlege. Wir sahen auch weiter, dass er und der Sohn Gottes allein in unsere Herzen schauen können. Geschöpfe, also auch Menschen, können deshalb nur vom Hören und Sehen, also allein von ihrer äußeren Wahrnehmung aus beurteilen. Ist auch klar. Und daraus folgt für uns ein weiterer Merksatz. Im ganzen Kosmos können nur Gott und sein Sohn Jesus Christus ein Geschöpf ganzheitlich und damit auch gerecht beurteilen und richten. Ja, nur wenn ich alle Vorgänge im Herzen eines Menschen kenne, kann ich eine absolut hundertprozentig gültige Beurteilung abgeben. Und deshalb sagt der Paulus ja, man soll nicht vorher urteilen, wie es daherkommt. Ja, weil die Ratschläge der Herzen und die Einflüsse der Finsternis mit berücksichtigt werden müssen, die aber nur er berücksichtigen kann. Und daraus folgt mindestens zweierlei aus dieser Erkenntnis. A. Er lenkt das Leben eines Menschen nach der Gesinnung seines Herzens, also nach der Quelle seiner Motive und Entscheidungen, indem er bestimmte Willensäußerungen und Planungen zum Vorschein kommen lässt durch Reden und Tun, andere wiederum nicht. Und B. Es gibt Menschen, er gibt Menschen gegebenenfalls in die Überlegungen ihrer Herzen dahin, siehe unseren Dienst von unserem Tobias, wenn sie fortgesetzt sich seiner Ordnung widersetzen, ihm nicht danken, ihn nicht anerkennen wollen. Eindrückliches Beispiel dazu ist der Pharao vor dem Auszug Israels in Ägypten. Das möge jeder mal für sich nachlesen. Da wird es in aller Breite erklärt, ja, dass der Pharao sich mehrfach gegen die Anordnung Gottes durch Mose widersetzt hat. Und dann kam einfach mal ein Punkt, wo Gott gesagt hat, jetzt ist rum, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt gibt es nur noch absolutes Gericht. Und das bedeutet dann unweigerlich eben Gericht für das Geschöpf, wenn es sich fortgesetzt gegen die Ordnung Gottes stellt. Es ist etwas Erstaunliches von Gott über David ausgesagt, als der Jerobeam der Erste seine Frau wegen der Krankheit seines Sohnes zu Achia, dem Propheten, schickt. Da lesen wir in 1. Könige 14, 7 und 8. Geh hin, sprich zu Jerobeam, so spricht Jehova, der Gott Israels, weil ich dich aus der Mitte des Volkes erhoben und dich als Fürst gesetzt habe über mein Volk Israel und das Königreich dem Hause Davids entrissen und es dir gegeben habe, du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote beobachtet hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass er nur tat, was recht war in meinen Augen. Ja. Ist doch interessant. Wir sehen hier, dass Gott den Jerobeam gegenüber die Sünde Davids überhaupt nicht mehr erwähnt. Ja. Gott hat also ein Urteil über David abgegeben, nachdem eben die Sünde Davids bereinigt war. Ja. Das heißt, Gott hat ihn in seinem Herzen nach beurteilt und hat daraus eine Schlussfolgerung weitergegeben. Wir lernen hier daraus, was Gott also vergeben hat, das erwähnt er nicht mehr. Ja, das heißt, was auch das Böse, was in meinem Herzen ist, wenn ich es Gott gebracht habe und erledigt habe, ja, dann ist es weg. Und wir sehen auch, dass wir, wenn wir um Vergebung bitten, ja, dass es nicht nur darum geht, dass ich über Gesagtes oder Getanes Buße tue, das nach außen gedrungen ist, sondern eben gerade auch über das, was in meinem Herzen abgelaufen ist, dass ich mich da eben reinigen muss. In Psalm 81, Vers 10 bis 12 sagt Gott: Ich bin Jehova, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und ich gab sie dahin, der Verstocktheit ihres Herzens, sie wandelten nach ihren Ratschlägen. Ja, da sehen wir die Gegenseite. Ja. Wenn jemand fortgesetzt sich dem Willen Gottes widersetzt, dann gibt ihn Gott dahin. Und das ist mit Sicherheit eine dieser Stelle, auf die der Paulus in Römer 1 Bezug genommen hat, in Bezug auf die Dahingabe des Menschen. In Sprüche 21, Vers 2 lesen wir, jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber Jehova wägt die Herzen. Das heißt, Gott behandelt den Menschen nach den Entscheidungen seines Herzens. In Jeremia 10, Vers 23, da lesen wir, ich weiß, Jehova, dass nicht bei Menschen sein Weg steht, nicht bei dem Manne, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Das heißt, der Mensch, der überlebt, der kann nicht seinen ganzen Weg tatsächlich bestimmen. Und in diesem speziellen Fall, da gibt es auch einen Grund, der steht in Vers 21 in Jeremia 10, denn die Hirten sind dumm geworden und haben Jehova nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständig gehandelt oder sie hatten kein Gelingen und ihre Herde hat sich zerstreut. Ja, das heißt, die Geschicke selbst eines ganzen Volkes liegen bis zu einem gewissen Grad an denen, die das Sagen haben, an den Königen, an den Regierungen und was sie in ihrem Herzen hervorbringen. In Jeremia 17, Vers 10, da sagt Gott, ich, Jehova, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Natürlich müssen wir jetzt aus dem bisher Betrachteten die Frucht seiner Handlungen hier als Frucht der Entscheidungen im Herzen der Menschen verstehen. Das ist logisch. Denn Paulus sagt uns etwa in Galater 6, irret euch nicht, was der Mensch sät, nämlich in seinem Herzen, das wird er auch ernten. Ja, als Frucht. Ja. Und dann ist die Frucht der Handlung, ja, ist das, was im Herzen gesät wird. Und der Paulus fährt ja dann an der Stelle fort, wenn jemand in den Geist hinein sät, dann wird er von dem Geiste ewiges Leben ernten. Wenn er ins Fleisch hinein sät, dann wird er Verderben ernten.
Das gilt auch für Menschen in Christus.
Ja, das gilt für, das sagt er ja den Galatern, nicht irgendwelchen Ungläubigen dort. Ja, irret euch nicht, denn Gott lässt sich nicht spotten. Galater 6, 7 und 8. Zum Glück lässt unser Gott dem Menschen nicht grenzenlose Handlungsfreiheit nach draußen. Er würde sich in kürzester Zeit selbst ausgerottet haben. Das können wir ohne Übertreibung in der Geschichte der Menschheit bestätigt finden. Nicht erst seit er Atombomben besitzt. Das wäre schon früher der Fall gewesen, hätte Gott nicht begrenzend eingegriffen. Der erste große Eingriff war ja schließlich die Sintflut, ne? Das Maß der Bosheit der Herzen ein bestimmtes Maß überschritten hat, wo Gott gesagt hat, das kann man nicht mehr weiter so sich entwickeln lassen, da muss ein Einschnitt her. Besonders hervorzuheben sind hier die Religionen, ja, einschließlich der christlich Gefärbten, ja, bezüglich dessen, was die alles erfunden haben, um ihre Erfindungen durchzusetzen. Wir können deshalb einen weiteren Merksatz formulieren. Der Mensch ist keinesfalls Marionette oder fremdgesteuert, sondern er trägt vor Gott für alle Erzeugnisse seines Herzens die volle Verantwortung. Fremdgesteuert wäre der Mensch dann, wenn er auch in seinen Erfindungen der Herzen vorprogrammiert wäre. Das ist er aber nicht. Das kann er nicht sein, denn Gott beurteilt ja und sagt, das war böse und das war gut. Aber was nach draußen passiert, das unterliegt absolut der Zensur Gottes. Weil sonst kann sein Plan nicht zu Ende kommen. Ja, das werden wir dann im Detail noch weiter sehen. Es ist eine Stunde um, ein paar Minuten brauche ich noch. Ja? Ich hoffe, die bekomme ich auch. Was im Herzen eines Menschen vorhanden ist, wozu er es aktiv neigt, bestimmt deshalb auch, ob er gut oder böse ist, ob er recht redet oder handelt. Der Herr Jesus sagte zu seinen Zeitgenossen in Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Und er sagt ja auch an einer anderen Stelle, mache den Baum gut und dann kommen gute Früchte. Denn von einem schlechten Baum können keine guten Früchte kommen. Und das bedeutet, ja, wenn Gott jetzt etwas ändern, wenn der Mensch jetzt gut werden soll, dann muss Gott offensichtlich in seinem Herzen etwas vornehmen. Er muss in seinem Herzen eine Änderung schaffen. Das werden wir dann insbesondere dann in unserer letzten Betrachtung zu diesem Punkt sagen.
Darf ich mal einfügen, Gott ja. muss eine Operation durchführen ja. und muss Israels steinernes Herz herausnehmen
ja.
und
ein fleischernes Herz. Ja. Ja. So sagt er zum Beispiel in Lukas 8, Vers 15 in dem Gleichnis von dem vierfachen Samen, da heißt es, das in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen zum Ausharren. Ja? Das heißt, es muss dann in diesem Herzen einen Bereich geben, in dem das Wort Gottes Raum findet, ja? Damit es dann zu einer Veränderung im Herzen kommt. Dazu aber später noch mehr. Eine Stelle, die ganz unmissverständlich das Beurteilen und Richten Gottes nach dem Herzen der Menschen erklärt, ist die Stelle in Prediger 11, Vers 9. Die kennt ihr sicher alle. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen, doch wisse, dass um dies alles dich Gott ins Gericht bringen wird. Das heißt, Gott richtet also das, was dieser Jüngling hier ja, in seinem Herzen sich vornimmt. Ja, wenn Gott es alles gelähmigen würde, ja, würde er sich in kürzester Zeit umbringen, ja, durch das, was er alles anzettelt. Und deshalb muss Gott eine Begrenzung vornehmen, aber beurteilen tut er, was im Herzen abläuft. Auch die Motive zur Verkündigung des Evangeliums beurteilt unser Gott nach dem Herzen der Redenden. Paulus nimmt das für sich sehr, sehr ernst. Wenn er den Thessalonichern schreibt, in 1. Thessalonicher 2, Vers 4, sondern so, wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ja? Also auch prüft er mich heute Morgen ja, nach meinem Motiv, was hinter der Verkündigung steckt. Ja? Und das ist wichtig und das hält mich dann auch in der Demut und in dem Flehen, ja, dass ich sein Wort nicht verändere, indem ich es weitergebe. Ja, dass ich nichts weglasse und nichts hinzufüge. Und da bitte ich auch euch, dass ihr für die, die in der Verkündigung stehen, das auch erfleht, was er ja auch tut. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal die Stelle in 1. Korinther 4, Vers 5 wiederholen. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, wie es daher kommt, welcher auch erstens das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und zweitens die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Ja? Das würde nicht so dastehen, wenn das nicht extrem wichtig wäre. Und dann, sagt Paulus, wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Das heißt, Gottes Beurteilung erfolgt nur unter den hier von Paulus genannten Kriterien. Der Ausgang der göttlichen Bewertung wird erstaunlicherweise sogar Lob vor Gott hervorbringen, ja, wenn diese beiden Dinge einmal offenbar werden. Wir halten deshalb fest, Gottes finales Gericht geht über das Verborgene des Menschen. Und zwar nach dem Evangelium, das Gott dem Paulus anvertraut hat. Und dazu zieht er auch das Verdrängte hervor. Und dieses zeigt uns der Abschnitt in Römer 2, 11 bis 16, den wir jetzt zum Schluss noch lesen wollen. Römer 2, 11 bis 16. Und der Abschnitt ist ein bisschen schwierig. Und deshalb lesen wir zunächst einmal den Hauptsatz, der ab Vers 12 beginnt und dann in Vers 16 weitergeht. Und das Zwischenstück 13 bis 15, das lassen wir zunächst einmal weg, sodass wir verstehen, was der Paulus hier meint. Römer 11, 2, 11 bis 16. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne oder auch solche, so viele, die das Gesetz nicht kennend gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Und jetzt lassen wir den Einschub weg und lesen in Vers 16 weiter. An dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Das heißt, Gott beurteilt einmal alle Menschen nach dem Evangelium, das er dem Paulus geoffenbart hat. Und zwar das Verborgene der Menschen, weil nur das tatsächlich Richtbare ist, ja, das, was man überhaupt ins Gericht bringen kann. Und jetzt der Einschub, wo der Paulus nun erklärt, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, und das ist besonders an die israelitische Adresse gesagt, ja, weil die sich immer hinterm Gesetz versteckt haben. Und der Paulus sagt ihnen, nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Und jetzt kommt er noch auf den Unterschied der Nationen zwischen Nationen und Israel zu sprechen. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein wirklich ein geschriebenes Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das sieht man, Gott hat offensichtlich, da kommen wir dann in der nächsten Versammlung noch einmal drauf zu sprechen, beziehungsweise in der letzten, dass Gott ein Gewissen in den Menschen hineingetan hat, und zwar genau dort, wo die Entscheidungen treffen, nämlich in das Herz. Das heißt, das, was der Mensch denkt, wird von dem Maßstab, den Gott ins Herz gesetzt, hat, beurteilt. Und dann entscheidet der Mensch gegen oder für den Maßstab, den er hat. Wenn Gott aber den Menschen nach dem Verborgenen seines Herzens richtet, dann ist auch klar, was passiert. Dann fällt jeder durch. Ja, weil der Mensch hat, wie wir gelesen haben, die Gebilde seines Herzens sind böse von Jugend auf. Und deshalb sagt der Paulus in Römer 3, ja, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Das heißt, Gott hat dieses Problem selber gelöst. Ja? Er richtet den Menschen nach seinem Herzen, und da dann natürlich jeder durchfällt, muss er eine Lösung schaffen. Ja? Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo er den Sohn geschickt hat, um dieses Problem zu lösen.
Deshalb keiner wird durchs Gesetz gerechtfertigt.
Genau, ja. Und verloren sein, jetzt aus der anderen Stelle, ist also letztendlich, das verloren sein ist letztendlich, wenn Gott einen Menschen, wie er in Römer 1, Vers 18 folgende beschreibt, in seine eigene Gedankenwelt, in den Starrsinn seines Herzens dahingibt. Und zwar so lange, bis er ihn wieder herausruft.
Das ist schwierig. Der Begriff verloren sein ist besetzt mit Hölle und Feuersee.
Ja.
Das sollten wir auch mal merken. Wenn die Schrift vom verloren gehen redet, dann ist es also ein Verderben, was ihn betrifft, was aber auch eine Zeit lang nur gültig ist,
ja.
Hat nichts mit Feuersee zu tun.
Ja, ja. Verloren sein ist letztlich die Dahingabe des Menschen in seine eigene Gedankenwelt. So. Das ist verloren sein. Ja, das heißt, Gott greift vorübergehend nicht mehr ein in die Gedanken des Herzens. Und deshalb kann nur Müll rauskommen, ja, bis zu Ende. So lange, bis er wieder eingreift. Und dass er das Recht zum Eingreifen hat, dafür hat er seinen Sohn dahin gegeben, um ihn loszukaufen. Und die Klammerbemerkung, die wir gelesen haben in Römer 2, 13 bis 15, die beschreibt die Vorgänge im Innern der Menschen, die kein Gesetz haben. Ja, das mit dem Maßstab kommen wir nochmal drauf zu sprechen, der nächsten Versammlungen. Und sie erklärt dem Israeliten, der sich auf sein Gesetz beruft, dass es auf das Tun des Gesetzes allein und nicht auf das akustische Hören und das traditionelle Berufen auf Mose ankommt. Ja? Und er kann deshalb daraus auch nicht gerechtfertigt werden, wie der unser Bruder gerade eben bemerkt hat. Zusammenfassend möchte ich noch die Punkte nennen. Gott allein erforscht und kennt das Herz der Menschenkinder, kein anderes Geschöpf. Der Mensch kann wollen, was er will, aber nicht tun, was er will. Nur für das, was der Mensch im Herzen ersinnt, erträgt er auch Verantwortung vor Gott. Allein unser Gott und sein Sohn Jesus Christus können ein Geschöpf ganzheitlich und damit gerecht beurteilen und richten, ja, weil sie nur den Inhalt der Herzen kennen. Und der Mensch ist aber keinesfalls eine Marionette oder nur fremdgesteuert, sondern er trägt vor Gott für alle Erzeugnisse seines Herzens die volle Verantwortung. Und Gottes finales Gericht geht über das Verborgene des Menschen, und zwar nach dem Evangelium, das Gott dem Paulus anvertraut hat. Und dazu zieht er alles Verdrängte hervor, als um gesamtheitlich beurteilen zu können. Und schließlich, der Mensch wird allein durch Gnade vom Verlorensein errettet, durch die Erlösung in Christo Jesu. So viel. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns in diesen Fragen nicht im Unklaren lässt, wenn es darum geht, wie du uns beurteilst und was du beurteilst. Und du siehst du in unser Herz, du siehst in mein Herz und du wägst unsere Herzen. Und wir danken dir dafür, dass du nur das beurteilst, was im Herzen ist. Und da möchtest du uns auch von verborgenen Dingen reinigen, die uns nicht mehr bewusst sind. Wir danken dir, dass du es tust. Und dass wir dein Wort haben, dass du auch eine Lösung geschaffen hast für die Nöte in unseren Herzen. Und dass du unsere Herzen losgekauft hast, unsere Seelen losgekauft hast durch die reine Seele deines Sohnes. Wir beten dich an und segnen dich. Amen.
Amen.